Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid zum beliebtesten, weltweit beliebtesten Podcast zum Thema Schlaf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zuhört. Wie ihr wisst, oder die, die es noch nicht wissen, vielleicht ganz kurz, ich beschäftige mich mit dem Thema Schlaf. Ich möchte, dass das Thema Schlaf eine Bühne bekommt, eine Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient, wissenschaftlich, aber auch vom Wohlgefühl für alle Menschen. Ich lade gerne zu diesem Podcast Menschen ein, die aus meiner Sicht interessant sind, die das Thema Schlaf aus vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten können. Das sind Experten in ihrem Bereich. Ich kenne mich bei den Themen der Person nicht so gut aus, deswegen lade ich sie ein und lasse sie reden. Ich versuche gerne Verbindungen herzustellen zum Thema Schlaf, teilweise auch etwas verwunderliche oder im ersten Anblick vielleicht komische Verbindungen. Und da bin ich heute ganz besonders froh, dass ich heute ein Thema mal besprechen kann, von dem ich selber noch gar nicht so richtig weiß, wo uns das hinführt, ehrlich gesagt. Ich kann es mir denken vielleicht, aber ich weiß es noch nicht genau. Es geht nämlich heute um ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Körpersprache. Ich nenne es mal so, vielleicht nennen wir es nachher anders, keine Ahnung, aber es ist das Thema Körpersprache. Ich habe eingeladen den Stefan Behrer. Hallo Stefan.
Christoph, danke für die Einladung. Danke, danke. Jetzt bin ich also beim weltweit beliebtesten Podcast zum Thema Schlaf. Jetzt habe ich es karrieretechnisch geschafft. Sehr
Ja,
cool.
wenn man aber gleich deine Zahlen und dich, weil wenn ich gleich ein bisschen über dich rede, habe ich es jetzt eher geschafft. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe dich bei Instagram sozusagen angebaggert. Ich verfolge dich schon eine Weile, habe das eben schon mal auch kurz gesagt, dass ich das super, super interessant, menschlich spannend und sehr authentisch und schön finde, wie du das machst und was du machst. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und deswegen war es mir wichtig, dich auch zu dem Thema einzuladen. Wie gesagt, es geht um das Thema Körpersprache. Der Stefan ist, google das und gucke dann immer so, was da zu dir steht. Ne? Da steht so der Gefragte, also ich schätze mal, du bist so einer der Gefragtesten. Ob du jetzt der Gefragte bist oder nicht, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so relevant, aber jedenfalls bist du ein sehr international unterwegs gefragter Experte zum Thema Körpersprache. Du bist also auch wirklich nicht nur in Deutschland, Europa, Österreich unterwegs, sondern auch im weiteren Ausland, USA, China. Ich habe das mal geguckt auf deiner Seite, da ist eine endlos lange Zusammenstellung von TV, Medienberichten, ARD, Spiegel, ORF. Du bist Österreicher, das kurz mal reinzuwerfen. Man hört es auch gleich, was ich immer sehr sympathisch finde. Ich mag die Österreicher sehr, sehr gerne. Du bist Bestseller-Autor, also du schreibst darüber, du bist Dozent an Universitäten, arbeitest mit Universitätskliniken zusammen, Regierungsorganisationen, auch bei der NATO bist du irgendwie verbunden, da brauchen wir es gar nicht groß drüber sprechen, aber es ist also sehr weit gefächert, kann man sich ja vorstellen, wenn es um Körpersprache geht, dass das halt irgendwo überall einen Einfluss nimmt. Genau, du bist sehr stark auch bei Social Media unterwegs, man kann dich da sehr schön finden und dir folgen und sich das alles hören, was du alles gibst. Du gibst sehr viele Tipps raus, du involvierst die Menschen mit deinem Thema, du verbindest es, du hast gerade sehr viel über das Thema auch zwischenmenschliche Beziehungen gesprochen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, wie man da miteinander umgeht. Ihr merkt das und hört es raus. Das ist ein sehr breites Thema. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kriegen wir das in diesem Gespräch mit dem Thema Schlaf zusammen? Ich bin sehr gespannt. Nochmal und ganz von Herzen gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir die Möglichkeit haben, das zusammen zu besprechen.
Christoph, das ist ja eine Einleitung gewesen. Also ich hätte dir jetzt ewig zuhören können, ja.
Oh
Danke.
ja.
So viel Wertschätzung und so. Danke, sehr, sehr nett. Aber die erste Frage können wir gleich beantworten. Wie bekommen wir das mit dem Schlaf zusammen? Wenn wir die Kommunikation von Menschen anschauen, dann gibt es ja eine verbale Ebene, wo wir miteinander plaudern, und eine nonverbale Ebene. Und beim Schlaf sind wir nonverbal unterwegs. Das heißt, wir reden ja nicht, zumindest außer die, die jetzt plappern im Schlaf, aber nehmen wir mal so grundsätzlich Schlaf,
Ja.
heißt ja, wir reden nicht. Und da ist es nur mehr körpersprachlich. Ja? Das heißt, es ist nur mehr das, was wir mit unserem Körper tun während des Schlafes. Ich finde das total spannend, nämlich auch die Missverständnisse, die es da gibt. Aber vielleicht kommen wir noch
Genau, ja,
dazu.
absolut. Da habe ich auch schon, da rattert es gleich wieder in meinem Kopf. Ja, kurz mal vielleicht vorab, warum machst du das, was du machst? Also wie kommt man dazu und was ist das mit dieser, also wie kommt man auf Körpersprache? Also wie bist du da hingekommen?
Das
Was
ist
ist da
genau die
so
richtige
spannend
Frage.
daran? Also ich finde es spannend, aber was findest du so spannend daran?
Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht komme ich noch drauf. Also pass auf, im Ernst. Ich bin jetzt knapp 50 und mache das mein ganzes Erwachsenenleben, mehr oder weniger. Okay. Das heißt, mein Papa ist Bildhauer. Einfach faszinierend. Ja, der Papa hat aus Holz, hat der Akte geformt oder Figuren geformt. Und das, was bei uns selbstverständlich war, war völlig frei, ohne Berührungsängste mit der Kunst, über Körperhaltungen zu reden. Ah. Also was so dieses, wenn halt Menschen in ein Museum gehen, dann haben sie diese Ehrfurcht davon und so dieses nicht normale, ins Leben integrierte Kunst, sondern etwas Elfenbeinturmartiges, das habe ich einfach nicht. Ich habe einen sehr normalen Zugang zu Kunst, weil ich es immer miterlebt habe. Und wir haben da oft diskutiert, wenn der Papa gemeint hat, die Figur muss die Hand so haben, also ich habe sie jetzt knapp vom Gesicht, und wir haben gesagt, na, die gehört eher so. Das ist so ein kleiner Unterschied, aber du merkst den Unterschied in der Wirkung, ja, das ist 2 Zentimeter. Mit Worten kannst du das fast nicht beschreiben. Da wären wir bei Ludwig Wittgenstein, ja. Du kannst das fast nicht beschreiben, aber die Wirkung ist so enorm. Und das ist bei mir wohl scheinbar auf fruchtbaren Boden gefallen. Das heißt, man muss immer wissen, nicht der Papa hat das geformt, sondern er hat es uns allen sozusagen unbewusst angeboten durch seinen Job und durch unsere Diskussionen am Tisch. Aber bei mir hat es halt gefruchtet, mir das interessiert. Ich habe einfach gemerkt, da ist mehr als nur das gesprochene Wort. Und ich habe mir dann angefangen und dann sehr früh, intuitiv, habe ich mir gedacht, naja, wenn es um den Körper geht, dann muss man über das Steuerorgan des Körpers Bescheid wissen und das ist zum großen Teil das Gehirn. Und das heißt, dieser sehr naturwissenschaftliche Ansatz, dieser sehr faktische Ansatz, immer evidenzbasierte Ansatz, der begleitet mich seitdem. Und deswegen habe ich vorher gesagt, es geht wahrscheinlich wohl auch eher um Missverständnisse, was Thema Schlaf anbelangt. Nämlich Körpersprache kann nicht alles. Körpersprache kann viele Dinge nicht, ja, was so herumgedeutelt wird und so weiter, da werden wir noch drauf kommen. Aber Körpersprache andererseits hat eine unglaubliche Bedeutung in der Kommunikation, denn es ist die älteste Kommunikationsform. Ja. Bevor der Mensch noch überhaupt neurologisch Sprache entwickeln konnte, also so, man geht davon aus, dass ein großer Genswitch passiert ist vor vielen 10.000 Jahren, 60.000, 70.000 Jahren, da war ein Genswitch, das heißt eine Genmutation, mit der sich Sprache überhaupt erst so entwickeln konnte, wie wir sie jetzt haben. Das heißt quasi endlos weiterentwickelbare Sprache. Bis dahin war das nicht möglich. Und die Körpersprache ist aber weit, weit älter. Also die ersten Hominiden, 6 Millionen Jahre, die haben sich schon mit Körpersprache verständigt. Wenn du heute einen Hund hast, dann weiß genau, dein Hund verständigt sich mit dir ausschließlich über Körpersprache, wie Pferde und so weiter. Und ich habe einfach erkannt, dass wir im Alltag viel mehr darauf achten müssten, denn die Missverständnisse in der Kommunikation, die rühren nahezu immer von der Körpersprache her. Also wenn ich zu jemandem, also Christoph, weißt du, wir kennen uns und ich sage, hey Christoph, Alter, du bist doch ein alter Depp, lass uns wieder auf ein Bier gehen. Dann war das alter Depp, war das liebevoll gemeint und du hast es an meiner Körpersprache gemerkt. Wenn ich aber zu jemandem sage, du alter Depp, du, dann war das wortwörtlich das Gleiche, aber in dem Moment war es plötzlich aggressiv gemeint und der andere merkt, ganz genau, da ist jetzt ein Konflikt. Und das ist die Körpersprache. Das heißt, Körpersprache gibt uns keine konkrete Information. Aber erst durch die Körpersprache wissen wir, wie die konkrete Information zu verstehen ist. Und das hat mich fasziniert und das mache ich seit über 20 Jahren.
Okay. Ja, das ist ja schon, da ist die nächste Frage schon ein bisschen eingesprungen. Ist das die Erklärung, die du gibst, was Körpersprache dann eigentlich ist?
Also, die Erklärung, die du gibst, was ich habe da jetzt keine vorgefertigte Erklärung.
Nee, natürlich nicht.
Aber grundsätzlich ist das Entscheidendste. Wenn mir jemand sagt, was ist jetzt der Unterschied oder warum ist sie wichtig, die Körpersprache, dann kann ich da sagen, Worte sind immer konkret. Also ich kann zu dir sagen, pass auf, Christoph, treffen wir uns morgen um 16.30 Uhr. 16.30 Uhr kannst du nur mit Worten kommunizieren. Mit Körpersprache kannst du 16.30 Uhr nicht kommunizieren. Ja. Das ist das Wertvolle an Sprache. Das ist wunderbar. Aber der Punkt ist, ob ich mich auf den Termin um 16.30 Uhr freue oder nicht, ob ich Angst davor habe, ob er mich nervt, das kannst du mit Worten nie sagen, denn du kannst immer sagen, Christoph, morgen 16.30 Uhr, ich freue mich sehr. Puh, Ja. Dann habe ich das mit Worten, wenn ich da das mit E-Mail schreibe, dann würdest du sagen, wow, er freut sich. An der Körpersprache hast du erkannt, der freut sich überhaupt nicht. Das heißt, was Worte nicht können, ist Gefühle zu transportieren, auch wenn wir sie hintippen. Du kennst sie bei E-Mail, wenn die Leute darunter schreiben, herzlichst ihr. Das herzlichst kann jeder hinschreiben, auch wenn er der größte Unsympathler ist. Ja? Es ist straflos, kannst du das schreiben. Aber wenn du den triffst, erkennst du sofort, ob er herzlich ist oder nicht. Und ich habe mich eben mit dem Teil ich beschäftige mich mit dem Teil intensiv, der eben dieses diffuse Überblicksgefühl vermittelt, dieses herzlich, dieses aggressiv, dieses ungeduldig sein, dieses unbewusst manchmal Animositäten zu transportieren, die man eigentlich gar nicht will. Und das passiert in der Politik, wie du sagst, deswegen auch die Zusammenarbeit mit der NATO, weil da geht's um Verhandlungen, ja. Und bei Verhandlungen wird oft übersehen, man hört immer über Verhandlungstechniken und Einwandbehandlungen und was macht. Und dabei vergisst man, dass man vom ersten Moment an wie ein Unsympathler gewirkt hat. Wenn du unsympathisch wirkst, dann nutzt er jede Verhandlungstechnik nichts. Mhm. Und das Gleiche ist, wie du eben richtig sagst, es geht auch um Partnerschaften. Was die liest dann immer wieder von Paartherapeuten, die sagen, man muss ein Gespräch suchen und es muss die Aussprache stattfinden. Und die habe eine Umfrage auf meinen Social-Media-Kanälen gefragt. Ja, Leute, wenn ihr mal eure Beziehungen betrachtet, ist es immer so, dass beide gleichzeitig reden wollen oder dass es meistens ist, dass nur einer reden will und der andere weiß gar nicht, wie ihm geschieht? Und es haben nahezu 90% der Leute gesagt, es ist immer asymmetrisch. Immer der eine hat das Gefühl, ich will reden und der andere will gar nicht reden. Ja. Und noch was Interessantes, über 90% haben gesagt, es sind meistens die Frauen, die reden wollen und die Männer nicht. Und das heißt, wenn der eine reden will und der andere nicht reden will, kann man nicht sagen, ja, redet's mehr, dann sind die Probleme weg. Wenn der eine gar nicht reden will, dann liegt's ja erstmal nicht am Reden, sondern an der Bereitschaft, reden zu wollen. Und jetzt bringe ich da ein anderes Beispiel, dass es man es besser versteht. Das sind immer die Chefs, die in der Firma sagen, ich habe eine Open-Door-Policy. Mit mir kann jeder ganz, oh, kommt's einfach rein. Ja, diese Chefs sterben meistens in Einsamkeit, weil nur zu sagen, wir müssen reden oder ich will reden oder einmal im Jahr institutionalisiert das Jahresgespräch zu machen, aber die Mitarbeiter schon die Panik davor zu haben, was sage ich denn jetzt im Chef? Das ist ungefähr das Gleiche, wenn eine Beziehung sagt, du, wir müssen reden. Das ist für die meisten Menschen eine Bedrohung. Und ich will den Menschen Tipps mitgeben, wie sie zuerst die Bereitschaft für beide gleichzeitig schaffen, dass dann die Worte ausgetauscht werden können.
Okay. Ich sprudel innerlich. Ich wollte dich schon fünfmal unterbrechen und irgendwie was nachfragen oder fragen. Also erstmal vielleicht an alle, die das gerade bei Spotify hören. Vielleicht, wenn ihr wollt, switcht mal rüber dann zu YouTube, weil dann den Stefan zu sehen ist auch nochmal was anderes, weil jetzt eben auch mit diesen Händen mit den Armen überschränkt, das wirkt schon anders, wenn ihr es vielleicht mal anguckt. Also es lohnt sich, außerdem Stefan mal zu sehen. Okay. Du magst das nicht so mit den Komplimenten, lassen wir das. Aber also, um es nur mal zu dekodieren, vielleicht kurz, also die Körpersprache ist auf der einen Seite, wie du sagst, eine Art von Symbolik. Also, ne, ich kann Symbole setzen, die Hand, wie ich sie halte, die Arme überschränken. Also, ich drücke was aus, indem ich über eine gewisse Haltung etwas auslöse, was überträgt. Und da kommen wir dann in eine Art von, wie du sagst, ich kann ja Gefühle ausdrücken, ich kann Emotionen, ich kann Energie übertragen über eine bestimmte Haltung. Also ist es einmal die Körpersprache, aber es ist ja auch das Verhalten, was ich damit immer in Verbindung drücken kann. Also ich kann ja nicht sagen, also du kannst es ja auch gegenteilig spielen. Du sagst, ich verschränke die Arme und bin trotzdem offen, locker. So geht das überhaupt? Also kann ich das trennen? Also dieses Thema von, ich habe eine Symbolik über eine bestimmte Haltung und löse damit ein Gefühl aus. Kann ich ein Gefühl auslösen, wenn ich trotzdem eine Haltung habe, die dazu nicht passt? Also kann ich das voneinander trennen oder ist es immer gekoppelt von, wenn ich eine Haltung habe, ist es dann eigentlich automatisch auch eine innere Emotion, die ich ausdrücke? Kann man das trennen?
Ja, das beantwortet sich für dich und für alle Hörerinnen und Hörer ganz schnell. Du hast nämlich eine falsche Prämisse. Und zwar die Prämisse, die du genannt hast, es ist eine Symbolik. Man nennt das semiotische Körpersprache. Und das ist eigentlich die unwichtigste Körpersprache. Also symbolhafte Körpersprache, wie du jetzt gezeigt hast, also für alle Spotify-Hörer, du hast gerade einen Handkantenschlag gemacht, dann hast du die Arme verschränkt und so weiter. Diese Einzelsignale haben niemals eine Bedeutung.
Okay.
Ich wiederhole, Einzelsignale haben niemals eine Bedeutung, okay? Das heißt, wenn ich jetzt, ich bringe es am Beispiel, also Spotify-Leute, jetzt kommt sie auf YouTube, ja? Und zwar, wenn du jetzt Arme verschränkst, ja?
Ja.
Und ich setze mir jetzt, jetzt gehe ein wenig weiter zurück, da siehst du mich größer in der Kamera, ja? Und ich sitze so da, ja, Kopf gesenkt, Stirnfalten gemacht, sehr grimmig schaue ich rein, Muskeln angespannt, ja, man sieht sich, breite Beine sitzen da, man spreading. Und so sitze ich jetzt finster dir gegenüber. Dann wirst du sagen, die Emotion, die es bei dir auslöst, ist Abwehr, ist Aggression, ist Unnahbarkeit, was auch immer, ja, was es bei dir eben auslöst. Jetzt pass auf, jetzt lasse ich aber das Arme verschränken, dieses Semiotische, ich lasse das jetzt gleich, aber verändere den Rest des Körpers. Und mach plötzlich so, ja. Jetzt habe ich mich seitlich hingewendet, ich drehe dir die Hüfte zu, ich lache dich keck über die Schulter an, ich zwinker dir zu, jetzt ist es plötzlich ein Sympathie, vielleicht sogar Flirtsignal geworden.
Aber das und kommt dieses, ja von innen jetzt, das kommt ja von innen.
Das ist nur gespielt. Das ist nur gespielt von mir jetzt gerade. Also ich liebe dich nicht, Christoph, ja. Du bist zwar ein sehr attraktiver Mann, aber ich liebe dich nicht.
Damit ist der Podcast beendet. Nein, aber...
lass mir das ganz kurz zu Ende führen. Ja, ich wollte nur der Satz, das ist ganz wichtig. Und zwar, das Einzelsignal des Armeverschränkens hat keine Auswirkung. Es kann im richtigen Zusammenhang ein Verstärker sein. Das heißt, wenn ich abwehrend bin, dann ist das Armeverschränken natürlich ein zusätzlicher Verstärker. Aber jetzt den ganzen Körper quasi auszublenden und sag, ein Mensch, der Arme verschränkt ist, abwehrend, ist nicht zulässig. Ich habe es dir jetzt gerade gezeigt, mit Arme verschränken kannst du flirten. Analoges Beispiel, wenn du das Zündschloss eines Autos nimmst und nur das Zündschloss anschaust und glaubst, anhand des Zündschlosses weißt du, welches Auto das ist. Und noch stärker, du weißt sogar, in welchem Zustand das Auto ist und wie viel es getankt hat, da merkst du schon, wie absurd es ist, wie manche Menschen Körpersprache betrachten. Das heißt, dieses Symbolhafte, wie du es nennst, dieses Semiotische hat keine Bedeutung. Und du hast im zweiten Satz etwas ganz Tolles gesagt, es geht immer ums Verhalten. Okay, Körpersprache ist Verhalten. Körpersprache ist nicht ein Signal, sondern Körpersprache ist das Verhalten, das wir an den Tag legen. Und ich bringe da ganz ein konkretes Beispiel, dass jeder mitbekommt, was ich meine. Wenn du zu mir sagst, Stefan, und du rufst mich, dann kann ich dich auf zwei Arten kann ich mich zu dir wenden. Ich kann machen ganz blitzschnell zu dir, dann merkst du sofort die Aufmerksamkeit. Ich kann aber das Gleiche machen. Und ich habe jetzt das Gleiche gemacht, langsam hingewendet und nur sehr langsam die Augen geöffnet. Damit hast du das Gefühl, um Gottes Willen, ich nerve den Stefan. Ich gehe dem Stefan, ich stehle ihm Zeit, ich bin nicht wichtig für ihn. Nur das Tempo, das heißt das Verhalten, das Tempo meiner Zuwendung hat dir schon Auskunft gegeben, wie wir beide zueinander stehen. Und damit muss man sagen, Körpersprache ist kein Code, Körpersprache ist keine Geheimwissenschaft. Körpersprache machen wir ständig und ich will den Leuten einfach nur vermitteln, Leute, nur die Zuwendung allein, da brauchst kein Temperament haben, da brauchst keine Schauspielkunst haben, sondern sei dir nur bewusst, du wirkst vielleicht manchmal unsympathisch auf andere Leute, weil du dich zu langsam hindrehst. Der andere wirkt vielleicht überheblich auf dich, weil er sich zu langsam zu dir zuwendet. So, sorry, ich wollte es nur zu Ende führen, dass man das richtige Verständnis für Körpersprache
hat. Ja. Nee, es war gut, weil ich wollte eigentlich was anderes sagen und hatte noch nicht richtig das zu Ende verstanden, was du sagen wolltest. Deswegen war gut, dass du noch ausgeführt hast. Aber dann ist es doch so, dass die Körpersprache, wenn du sagst, es gibt kein Einzelsymbol, eigentlich, also grundsätzlich auch von innen kommt. Das heißt, die Körpersprache ist eine Reaktion von den Emotionen, die ich innen habe. Also ich kann, also, weil du sagst, guck doch mal, dass, wie du hinguckst. Oder sollte man nicht eher sagen, mach dir mal klar, dass wenn du so und so guckst, hast du eigentlich keinen Bock auf die Person, sondern mach dir doch eher klar, welche Emotionen du hast, als über deine Körpersprache zu sprechen. Ist das auch oft so ein, weil die Leute ja oft immer sagen, ja, wieso, ich mache das doch alles richtig. Und dann merkst du ja, okay, aber du denkst doch im Hintergrund eigentlich, dass der andere ein Arschloch ist. Also ist das nicht eher das Thema?
Also
ist es oft nicht dann viel psychologischer auch deine Arbeit, als jetzt nur zu sagen, ey, du musst jetzt hier über deinen Eindruck und so, sondern eher zu sagen, hey, guck doch mal hinter die Kulissen, weil eigentlich bist du ganz anders drauf, was man in deiner Körpersprache sieht.
Das ist ein grundsätzlicher Körpersprachefehler, den du da gerade machst. Der nennt sich Ist-Scheint-Fehler. Das heißt, der ist, also wenn jemand grimmig schaut, ja, nehmen wir das, grimmig schaut, grantig da sitzt, jetzt gehst du von der Prämisse aus, das kommt von innen, der ist wirklich so grantig. Das ist der Ist-Fehler. Aber der Punkt ist, er scheint nur grantig zu sein. Und wie oft sind wir im Alltag, sind gelangweilt, schauen auf eine E-Mail, ärgern uns gerade über irgendeine Kleinigkeit oder sind müde. Nehmen wir ein Beispiel, sind nur müde. Mhm. Und ich sitze genauso da, ja, grantig, nach unten, ihr habt jetzt nichts verändert, sitze einfach so da. Und du kommst her und sagst, boah, der Stefan ist heute aber schlecht drauf. Und ich sage, nein, sorry, nein, ich bin nur müde, ich habe einen langen Tag gehabt. Und wir werden oft ertappt. Brauchst nur Schnappschüsse vom Urlaub anschauen, von dir selber und denkst, um Gottes Willen, wie schlecht war ich denn da drauf? Ich habe doch geglaubt, der Urlaub war so toll. Ja, es war ein Moment, wo deine Muskulatur nachgelassen hat. Und ein konkretes Beispiel für dich und für alle Hörerinnen und Hörer, geh mal nur her, stell dir vor, du bist jetzt bei einem Fotografen und du musst unglaublich gewinnend in die Kamera lächeln, weil dieses Foto auf die Firmen-Homepage dann veröffentlicht wird. Weißt du, wie toll du das kannst? Du kannst das unglaublich gut. Und auch wenn du gerade eine Mieterhöhung jetzt vom Vermieter bekommen hast, das heißt, dir ist gar nicht danach. Nächstes Beispiel, du hast eben diese Mieterhöhung bekommen, dein Kind kommt vom Kindergarten nach Hause und sagt, Mama, Mama, ich muss dir was erzählen. Da wird auch keine Mutter und kein Vater sagen, was ist gewesen? Sondern jede Mutter, jeder Vater wird die Augenbrauen heben und das Kind anlächeln, weil wir genau wissen, das Kind braucht es jetzt. Also es ist ein Irrglaube, dass die Körpersprache uns einen direkten Schluss zum Inneren des Menschen gibt. In einen Menschen reinschauen, Achtung, kann niemand. Psychologen schon gar nicht, Psychiater auch nicht. Das ist ganz wichtig, die Einzigen, die das können, sind Zahnärzte und Chirurgen. Sonst kann niemand in einen Menschen reinschauen. Weil sonst hätten wir keine Massenmörder, sonst hätten wir keine suizidalen Menschen, sonst hätten wir keine, wenn das so simpel wäre und jemand nur den Trick hätte. Ich arbeite viel im Justizbereich und da kommen dann immer die Gutachterinnen und Gutachter und die haben einen schweren Job. Da sitzt jemand und die untersuchen den über Monate und die müssen entscheiden, wird er nochmal straffällig oder nicht. Und deswegen, wenn der Psychiater dabei ist, dann hast du fast nie eine Chance, weil der tut sich das doch nicht an, das Risiko einzugehen. Deswegen immer zu glauben, wenn ich einen Menschen sehe, zu wissen, wie der ist. Es ist, der ist Scheinfehler. Er scheint unsympathisch. Er scheint Donald Trump. Er scheint aggressiv. Er scheint unnahbar. Aber wie er tatsächlich ist, das ist immer nur Interpretation. Deswegen ganz nächster Schritt, bin ich immer sehr, sehr zurückhaltend, wenn irgendwelche Psychologie-Experten auf 3000 Kilometer dem Donald Trump einen Narzissmus zudividiert haben. Die sind dem noch nie näher als mehrere tausend Kilometer gekommen, haben nur irgendwelche Schnipseln im Fernsehen gesehen, wo sie wenige Sekunden von ihm sehen und meinen dann eine persönliche Meinung, nämlich wie er auf sie wirkt, und das will ich gar nicht diskreditieren, als absolutes Urteil über einen Menschen zu geben. Und ich hoffe, man merkt, wie unfair und auch unmenschlich das alles ist.
Ja, absolut. Da bin ich bei dir. Das ist auch ein wichtiger Punkt, also dieses nochmal die Trennung. Also, und ich möchte das auch nochmal ganz bewusst machen, weil wenn wir jetzt es dann irgendwann schaffen, Richtung Schlaf zu kommen, also zu dem Thema. Ich meine nicht,
dass Botschaft angekommen, ja.
Nein, das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine, wir versuchen ja zusammen das ein bisschen einzukreisen. Ich habe keinen klaren Weg. Deswegen meine ich mit, ob wir es schaffen, meine ich eher mit, wie kriegen wir es gepackt, in dem über das, also auf dem Weg, wie wir uns unterhalten oder wie wir das Thema angehen, ist das Thema einmal, was du viel hast, von was für ein Eindruck ist das, wie sieht der andere das? Du hast gesprochen von Leuten, die auf 3000 Kilometer einen Eindruck haben, Leute, die gegenüber sitzen, haben auch nochmal einen anderen Eindruck. Also es ist sehr viel von außen. Wenn man jetzt mal mich als Person oder dich oder jeder, der sich selber mit seiner eigenen Körpersprache betrachtet, gehe ich aber schon davon aus, Stand jetzt, dass ich natürlich meine Körpersprache durch meine eigene innere Einstellung und Emotionen natürlich schon steuern kann. Also ich kenne das auch, dass Leute, ein Kollege hat mir gesagt, boah, Christoph, wie guckst du denn so? Was ist denn los? Ich so, nix, ich war gerade fokussiert. Das, was du eben gesprochen hast, das kenne ich selber. Dann gucke ich hoch und denke mir, wow, wenn ich jetzt mir das bewusst gemacht habe, mir gesagt, du guckst gerade so grimmig, das mache ich dann manchmal und dann sage, ey, eigentlich geht es dir ganz gut und ich gehe in diese Emotion rein, dann habe ich eine andere Körpersprache. Also ich kann das schon auch steuern.
Völlig richtig.
Dann gehe ich spannende auf.
Untersuchungen dazu. Ja, genau.
Genau, völlig also richtig. Geht dieser Weg auch. Und da meine ich, kann man schon Richtung, auch dann jetzt so vielleicht ein bisschen den Pfad Richtung Schlaf gehen. Also ist Körper, so wie ich das verstehe, auch irgendwie Emotion? Und so habe ich das auch in meiner therapeutischen Ausbildung ein bisschen gelernt, dass wie du sagst, es wird viel am Kopf gesteuert, aber auch Körper und Körperhaltung hat auch viel, oder Körpergefühl, nenne ich es vielleicht jetzt mal, auch viel mit Emotionen zu tun, wie ich mich bewege, wie ich da liege, wie ich stehe, fühle ich mich gut, bin ich offen, ne, bin ich zwar, zeige ich mich offen, aber bin zu, und diese ganzen Zusammenhänge sind ja auch sehr
stark.
Naja,
da muss jetzt, das ist echt gefährlich, wenn man, also ich will jetzt seinen Ausbildnerinnen und Ausbildern nicht in die Quere fahren, ja, aber da kommen so Benennungen, wenn jemand offen ist, dann ist er offen, und wenn jemand zu ist, dann ist er zu. Das ist genau das, wo man ganz schnell auf sehr dünnem Eis ist, weil das, okay, es scheint so. Und wir müssen aufhören zu glauben, du musst das machen. Pass auf, du hast aber etwas Spannendes gesagt, aber da fehlt dir der wichtige Punkt. Das muss man auch deinen Ausbildnerinnen und Ausbildern sagen. Natürlich, wenn du deine innere Einstellung veränderst, ändert sich die Körpersprache. Und das muss man jetzt gar nicht mit schweren Themen, das ist einfach nur, keine Ahnung, wenn du die Nachricht bekommst, also diese Wissensnachricht, deine Fußballmannschaft hat gewonnen, dann brauchst du einen Fußballfan nur anschauen, was mit seiner Körpersprache passiert. Das heißt, innerlich positive Nachricht geht nach oben. Und was aber völlig übersehen wird, ist, dass die Körpersprache auch wiederum unser Denken und unsere Gefühlswelt beeinflusst. Mhm. Das heißt, da gibt es ein amerikanisches Sprichwort, das heißt sinngemäß, es ist leichter, in eine neue Art des Fühlens zu kommen durch Bewegung, als neue Bewegung zu erlangen durch neues Fühlen. Ich sage das jetzt ganz salopp. Man kann natürlich an einer Reinbiegung bei binnen zwei Wochen sich in ein Kloster einsperren und beginnen zu meditieren zu einem neuen Lebenssinn. Und du folgst meinen Kanälen. Ich bin da sehr zurückhaltend. Wenn man Menschen, denen es ohnehin schon vielleicht schwer geht im Leben, und denen sagt, jetzt geh mal und such mal den Sinn des Lebens, die kommen nach zwei Wochen mit einer mittelschweren Depression nach Hause, weil das Leben hat keinen Sinn. Das muss man grundsätzlich sagen. Das Leben, wir glauben immer, wenn wir irgendeine Pflanze sehen, das ist ganz normal, dass die im Herbst stirbt und wir sie früher neu pflanzen müssen. Und wenn wir jetzt in der Evolution weitergehen, die Lachse, die vom Süßwasser ins Meer wieder zurück, dann wissen wir, das war der Sinn des Lebens, neu zu laichen. Aber wenn wir in der Evolution nach oben gehen, bei uns Menschen glauben wir plötzlich, bei uns ist alles anders und alles Gott gegeben. Da muss ich da ganz einfach sagen, bei uns ist ganz das Gleiche. Wir kommen auf die Welt, wir mit Beginn der Pubertät haben wir nur eins in der Birne, nämlich zu reproduzieren. Und dann beginnt schon die Frage, ja, wofür sind wir eigentlich da? Und wenn du jetzt nicht genug Tätigkeiten im Leben hast und zu viel nachsinnierst, dann kommst du drauf, ui, das wird eng, einen Sinn im Leben zu finden. Und ich kann dir nur eins sagen. Und zwar, wenn du so Sinn des Lebens, dann sage ich, fang mal an, dein Wohnzimmer auszumalen. Beispiel. Weil weißt du, was passiert? Du gehst in den Baumarkt und kaufst die Sachen und sehr früh in der Früh bist der Erste dort, gehst ins Wohnzimmer, deckst alles ab, beginnst das Wohnzimmer zu malen, zu Mittag beginnst die zweite Schicht drüber zu malen, danach tust du die Abdeckung weg, beginnst alles zu putzen. Um 21 Uhr nach 13 Stunden schwerer Arbeit fällst du auf die Couch hin, schaust aber das neue Wohnzimmer an und sagst, das war ein sinnvoller Tag. So absurd ist es. Und das heißt, was wir tun müssen im Leben, ist, ich kann nur jedem Menschen empfehlen, such dir im Leben, was sind die Tätigkeiten, wo es dir einfach gut geht, wo du nicht drüber nachdenkst. Das werden so Dinge sein, mit Freunden Fußball spielen, mit Freundinnen einen lustigen Abend in einer Kneipe verbringen. Weiß ich nicht, irgendetwas, wo du wirst merken, es sind immer Dinge, wo du eine Tätigkeit machst, wo du irgendeine Gaudi hast, wo du nicht über den Sinn des Lebens nachdenkst. Und was die Kunst ist, mehr von diesen Zeiten genau so zu verbringen. Öfter die Freundinnen treffen, öfter mit dem Partner wandern zu gehen, öfter etwas zu tun. Das heißt, je mehr wir nicht tun und mehr sinnieren können, fällt uns evolutionär etwas auf den Kopf, nämlich, dass wir das einzige Lebewesen sind, das über die eigene Existenz nachdenken kann. Das heißt aber nicht, dass es im Großen dann einen Sinn gibt, sondern wir haben nur die Möglichkeit, darüber hinaus zu denken. Ich will nicht sagen, dass es in 500.000 Jahren sich weiterentwickelt, dass wir quasi weiter denken können. Aber jetzt ist es so, wir sind in einer Zwischenstation. Ja. Wir haben noch keinen Sinn, aber wir können über diese Sinnlosigkeit nachdenken, und das ist natürlich fatal. Und deswegen sage ich dir eins, da bin ich natürlich ganz bei den Logotherapeuten, wo man einfach sagt, das Leben selber hat keinen Sinn, du musst dem Leben einen Sinn geben und nicht drüber nachdenken, welchen Sinn könnte es haben, tu etwas. Deswegen muss ich mir immer sagen, du merkst, wie enthusiastisch ich da wäre, ja? Deswegen muss ich da immer sagen, die Leute, die, weiß ich nicht, was da gibt's, manche Frauen, die machen sich lustig, ah, die Männer mit ihrem blöden Fußball, und dann treffen sie sich immer am Samstag mit ihren Freunden und sitzen dort am Tisch und trinken Bier und schauen Fußball. Und dann frage ich die, wer hat mehr Gaude im Leben? Die Männer, die rund um den Tisch Fußball sitzen, oder die Frau, die daneben sitzt und sagt, aber verstehst du, was ich damit sagen will?
Ja, klar.
So das Leben einfach zu leben, und ich bin wieder bei deinem Wort, das ist die beste Beschreibung, es ist das Verhalten, beobachte dein Verhalten. Ja. Ja. Je freudiger dein Verhalten ist, je bewegter dein Verhalten ist, desto mehr Lebensfreude wirst du gewinnen. Die Leute, die am Montagmorgen in der Kaffeeküche mit dieser Körperhaltung, mit diesem in sich gesunken sind, über die Sinnlosigkeit des Lebens und die Blödheit der Firma und der Chefleute diskutieren, die finden keinen Sinn in der Sache, die warten nur auf die Rente. Und dann kommt aber der junge Mitarbeiter rein, der total enthusiastisch ist und kommt hin, und die Leute in der Kaffeeküche denken sich nur, na, der wird schon noch draufkommen.
Genau.
Das heißt, an der Körperhaltung selber könnten wir uns inspirieren lassen. Das heißt, wir sollten uns mal überprüfen, mit wem treffen wir uns denn? Ich habe gerade eine Körpersprache-Minute aufgenommen. Jetzt fange ich an, zu lang zu reden, aber das sage ich dann noch. Das ist wie eine Kneipe, das Leben. Und zwar, wenn du in der Kneipe drin sitzt, dann kommen immer Gäste in die Kneipe rein. Ja? Und du sitzt am Tisch, und die Gäste schauen jetzt, an welchen Tisch setze ich mich. Die sehen, die jetzt am Tisch sitzen. Wenn du jetzt eine Mimik hast, die freudig ist, die lebensfroh ist, dann werden sich ein paar Leute zu dir setzen, nämlich genau die, die einen tollen Lebensabend, einen totalen Lebensstil verbringen, die setzen sich zu dir. Mhm. Wenn du jetzt aber missmutig oder nachsinnierend oder traurig am Tisch sitzt, wie wir auch manchmal haben im Leben, wird es auch Gäste geben, die sich genau das erleben wollen, und die setzen sich auch dazu. Ja. Und das heißt, das, was wir ausstrahlen, das zieht Menschen an.
Genau.
Immer, egal ob du aggressiv, ob du freundlich, was auch immer. Und das heißt, du kannst an den Mimiken deiner Freunde, deiner Umgebung ablesen, welches Leben du selber verbringst.
Genau.
Weil die fühlen sich bei dir wohl.
Genau, aber dann geht es ja, wie eben gesagt, nicht nur darum zu sagen, okay, ich benutze ein Set an Symbolen, die ich nach außen trage, sondern ich muss mit gucken, wie es bei mir ist, mit dem Thema Montag, Thema wie wirklich in der Kneipe, wie wirklich auf andere Menschen. Bin ich freudig? Bin ich gut drauf? Fühle ich mich erfüllt, ist ein blödes Wort, aber fühle ich mich...
Wohl, finde ich gut,
ja. Also fühle ich mich instinktiv getrieben auch, also laufe ich hinter dem her, was mir Spaß macht, was mich antreibt, wo ich hin will, wo ich Freude habe. Und ist es dann so, dass die Körpersprache dann mitzieht, anders vielleicht gefragt, sollte man nicht daher hingucken, warum beschäftige ich mich dann überhaupt mit der Körpersprache, wenn es eigentlich darum geht, wenn ich innerlich gut getrieben bin, dann ist das Äußerliche, kommt dann automatisch. Aber ich gehe mal davon aus, dass du natürlich, weil du in, sagen wir mal, ich nehme mal das Thema Politik, Leistungssport, Management auch, natürlich in Rahmen arbeitest, wo das natürlich auch ein beeinflussender Faktor hat. Bei Leistungssportlern ist oft eine Körperhaltung, führt auch zu gewissen wie ich auftrete auf dem Platz, wie ich mich fühle. Dann auch als Manager, als Führungskraft, welche Symbole nehme ich auch in der Bewegung, in der Sprache, wie offen zeige ich mich, hast du eben gesagt, ne? Wie offen sage ich, dass ich bin, wie offen verhalte ich mich. In der Politik ist es wahrscheinlich noch krasser, gerade wenn irgendwie die Fernsehkamera läuft. Ne? Wo ordne ich da die Körpersprache ein? Und ich würde dann wirklich versuchen, auch die Brücke zum Schlaf hinzukriegen, weil da...
Ich sag dir da was. Also, du hast vollkommen recht. Also, so wie wir uns fühlen, so geben wir uns. Und so ziehen wir die Leute an. Aber ich wiederhole es nochmal in der Lebenskneipe: so wie du dich gibst, so fühlst du dich auch. Wir können uns auch daran gewöhnen, irgendwann alle Fünfe gerade sein zu lassen und einfach das Problem hinten anzustellen, und kennst du es, die Nachbarin, Leute, das Leben schickt uns ständig Mahnungen, sei doch fröhlich. Zum Beispiel, die Nachbarin läutet plötzlich, wir sind total schlecht drauf, die Nachbarin läutet sich, wir sehen es durch den Türspion und denken uns, na, das will ich jetzt nicht. Ich habe mich gerade in meiner Schwermut so gut eingerichtet. Anstatt, dass wir die Tür aufmachen, sie anlächeln, auch wenn es uns noch gar nicht danach ist, und du plauderst mit dir, trinkst einen Kaffee, nach einer Stunde geht es dir ganz anders.
Ja.
Sportler, Hobbysportler kennen das. Ja? Mhm. Wenn die schlecht drauf sind, dann sagen sie, jetzt muss ich mal eine Runde laufen gehen und danach geht es mir besser. Und es geht ihnen besser.
Ja.
Und zwar nicht, weil sie sich glücklich zurecht gedacht hatten, sondern einfach die körperliche Bewegung tut ihnen gut. Ach, und jeder Mensch kann es, und das ist gut beforscht, kann seinen Hormonhaushalt dazu trimmen. Je mehr ich meine Körpersprache verändere, desto mehr werden auch die Gefühle folgen. Und ich kann da zum Beispiel sagen, wenn du dich über gewisse Dinge einfach ärgerst, dann weich ihnen einfach aus, geh in die Kaffeeküche nicht mehr rein. Wenn da nur das ist, dann versuch nicht, die zu überzeugen, die haben immer die besseren Argumente, dass der Chef ein Depp ist, sondern geh in die Kaffeeküche nicht mehr rein. Und jetzt komme ich zum Thema Schlaf. Laienhaft zum Thema Schlaf. Ich bin da kein Experte. Aber wenn Menschen sich schwer tun mit dem Einschlafen, dann hat es ganz oft mit der Körpersprache zu tun. Das heißt, wenn wir beginnen, bevor unser Körper zur Ruhe zu kommen, wenn das Melatonin eigentlich produziert werden sollte, wir uns aber immer noch mit Dingen umgeben, die rein körpersprachlich, gar nicht Probleme durchdenken, ich rede jetzt nur körpersprachlich, noch nicht mit der Melatoninproduktion korrelieren, dann wirst du mit dem Einschlafen einfach schwer tun. Weil es ist keine Befehlsgeschichte, die wir da machen müssen. Umgekehrt ist es so, das wird viel zu wenig thematisiert. Es gibt manche Menschen, die werden um 20 Uhr einfach schon so müde, dass für sie der Tag einfach zu Ende ist. Ja, wenn die halt schon beginnen, um 17 Uhr alles runterzufahren und damit der Melatoninproduktion die den Weg bereiten, körpersprachlich nur, wenn es keine Menschen mehr treffen, wenn sie ab 17 Uhr schon nur mehr vorm Fernseher sitzt, nur mehr im schweren Ledersessel, ja, dann habe ich natürlich genau das getan. Der Körper wird folgen. Der Körper wird das genau machen. Aber sie sind halt um 3 Uhr in der Früh dann wach und dürfen sich nicht darüber ärgern.
Das ist super. Also ich möchte nur für die Leute, die zuhören, nur nochmal dazu sagen, weil du Melatonin angesprochen hast. Melatonin ist ein Signalhormon. Das ist in dem Sinne kein Schlafmittel, sondern es ist ein Zeichengeber an das gesamte System. System fahr runter, die Person wird irgendwann schlafen. Das passiert 1,5-2 Stunden vorm Schlafengehen. Das ist genetisch festgelegt, das ist bei jedem anders. Und wenn man das weiß, weiß man, dass wenn man genetisch so ist, dass man um 12 schläft nachts, dass ungefähr 10, 10:30 diese Melatoninproduktion ausgeschüttet wird, also losgelöst wird. Das kommt über die Zirbeldrüse, das ist ein ganz biochemischer Prozess, nichts Wildes. Also es ist kein Schlafmittel, aber und das ist jetzt interessant, dass man sagt, okay, wenn dieser Moment anfängt, sagen wir um 10, dass dann, was ich körpersprachlich tue, natürlich einen Einfluss hat. Also bin ich gerade auf dem Laufband oder bin ich gerade groß gestikulierend in einem Streitgespräch oder mache ich irgendwas anderes Körperliches oder bin ich dabei, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt meinen Körper mit. Und ein Beispiel, was ich habe, was mir manchmal abends passiert, ich bin zwar Schlafexperte, aber ich bin kein Schlafcoach oder wie auch immer, aber ich bin kein natürlich immer der beste Schläfer, logischerweise. Ich bin ein Mensch, wie es bei dir ja wahrscheinlich auch ist.
Kann er dann was sagen, ja?
Ja. Mhm. Ich liege manchmal im Bett und merke abends, und das ist interessant, und da würde ich ganz gerne dazu, dass du da auch mal was sagst, dieses Thema, und das finde ich sehr schön, dass man sagt, man kann über die Emotionen die Körpersprache verändern oder die Körpersprache verändert die Emotionen. Ich glaube, einigen muss man darauf, dass es in beide Richtungen geht und beides ist voll wichtig. Liege ich im Bett manchmal abends und merke, dass ich total angespannt da liege, aber aus dem Tag noch raus und mir das auffällt und ich dann merke, mach doch mal, leg mal die Arme zur Seite und mach mal die Beine auseinander. Auf einmal merke ich, wie sich alles verändert und ich denke, boah, krass. Und ich denke mir, hättest du das mal vor 2 Stunden gemacht? Oder es ist kein Vorwurf, aber ich merke, da merke ich so, wow, krass. Und auf einmal kann ich den Tag ganz anders loslassen und das ist nur eine Bewegung.
Du hast das jetzt genau selber genau richtig erklärt. Also es ist zuerst der Körper und dann folgen die Hormone. Es ist ja immer, Gefühle sind ja auch nichts, brauche ich dir nicht sagen, Gefühle sind ja auch nichts anderes wie Hormone, Hormonzustände. Also ein Gefühl ist ein Hormonzustand. Absolut. Und das heißt, was du jetzt gerade gemacht hast mit dieser Körperhaltung, du hast einen gewissen Hormonzustand evoziert, hervorgerufen. Und das Gleiche, wie vorher gesagt, wenn du halt ruhig werden willst, dann müssen wir eben der Melatoninproduktion den Weg bereiten. Das heißt, zuerst die Körpersprache und dann tut sich der Hormonhaushalt eben leichter. Das ist eben genau die Richtung, beide Richtungen gehen, ja. Aber sich hinzusetzen, zu glauben, ich bin körperlich total angespannt und auf das Gefühl zu warten, jetzt muss der Schlaf aber dann kommen, jetzt muss der Schlaf kommen und dann wird sich der Körper schon danach richten, wird nicht funktionieren. Also es ist eine Möglichkeit, es gibt da nur eine Möglichkeit, die an deine genau anknüpft ist. Wenn du grübelst zum Beispiel, ja, wenn Menschen nicht einschlafen können, beginn mal nur deinen Körper von ganz unten, von den Zehenspitzen hinauf zum Kopf, einfach Körperteil für Körperteil zu entspannen.
Mache ich auch.
Und zwar,
in meinen Workshops mache ich das als Übung.
Genau. Und spätestens, weiß ich nicht, beim Bauch, bei der Brust beginnst du schon zu schlafen. Ja? Ja, wenn du es wirklich machst, einfach loszulassen, einfach die, erstens einmal hast du keine Zeit mehr zu denken, du kannst nicht mehr grübeln, sondern du machst es wirklich, wirklich durch. Und Leute, ein wichtiger Tipp ist, wenn du dich so beginnst, auf deinen Körper zu konzentrieren, gib nicht auf, wenn du bei den Knien denkst, aber ich denke immer nur an mein Problem. Du brauchst schon einen Lernprozess. Und du musst schon einfach, und was du dann kannst, ist, wenn du mal auf einer langen Zugreise bist, wo du müde bist, du kannst es dann im Zug machen, ja? Einfach dieses Nickerchen, was manche Menschen sich total schwer tun, ich übrigens auch, ja, weil ich bin ein sehr lebendiger Mensch, ja? Ich gebe meinem Körper sehr wenig Möglichkeit, in Ruhe zu kommen, ja? Aber manchmal merke ich einfach, jetzt würde ich es brauchen. Und dann hilft mir das einfach, diese Routinen, dass ich einfach kann, meinen ganzen Körper von unten bis oben zu beruhigen. Immer zuerst das Körperliche. Das ist einfach leichter, wie ich vorher das amerikanische Sprichwort zitiert habe.
Ja, aber ich merke auch, und das kommt damit oft zusammen, dass, und ich finde es sehr schön und ich genieße es auch, wenn ich aufmache, dass ich merke, also wenn ich mich körperlich aufmache, das ganz bewusst jetzt nochmal so wiederholt, dass dann natürlich auch Emotionen hinterherkommen. Ne? Mhm. Ich genieße das.
Super.
Ne? Ich finde es schön, ne? Weil es mir bewusst ist, dass auch mal Scheiße kommt, dass mal was Schönes kommt oder irgendwas. Das müssen sich alle, also alle, die auch zuhören, auch bewusst machen, dass dann natürlich auch Dinge kommen können und dass man sich auch entweder auf sie einlässt oder man sie einfach ziehen lässt oder sagt, okay, da ist was und ich kümmere mich mal tagsüber drum oder so. Also dass dann schon noch Sachen kommen, die auch eine Wirkung haben können. Also dass und das ist das Schöne, dass das dann auch viel passieren kann dadurch, durch diese Körperveränderung, wie du jetzt sagst. Zwei Sachen würde ich ganz gern noch fragen in dem Zusammenhang. Also erstens, nochmal zusammenzufassen, Leute, nehmt es mit, dass über die Körperarbeit grundsätzlich, also nicht nur Körpersprache im Sinne von Verhandlungen oder von Gestiken, sondern einfach Körpergefühl im breitesten Sinne sehr wichtig ist, um in den Abend zu kommen. Hast du denn, also weil viele auch so sagen, ja, was mache ich denn jetzt da konkret? Du hast das eben schon gesagt, mit dieser Übung so reinzukommen. Wenn ich jetzt mal durch den Tag laufe und jeder läuft so durch den Tag und macht sein Zeug, wenn ich merke, irgendwann um 12 will ich pennen, jetzt ist es 8, um 10 fahre ich irgendwie runter. Was würdest du aus deiner Sicht so sagen, wie komme ich da rein? Sollte man eher nochmal sagen, okay, geh nochmal, man hat ja auch diese progressive Muskelentspannung, dass man sagt, geh nochmal in die Anspannung, also mach nochmal was Aktives, um dann besser runterzukommen, oder hast du einen anderen Weg, wie du sagst, wie kann ich mich denn körperlich auch ein bisschen runterfahren, um dann abends wirklich ruhig auch zu sein? Geht es auch über die Anspannung oder...
Also ich bin jetzt kein Verfechter von speziellen Therapien oder Schritten oder so, ja. Wenn die progressive Muskelanspannung für jemanden nützt, soll er sie verwenden. Wenn jemand für Meditieren nützt, noch vor dem Schlafen gehen, soll er es machen. Warum ich zurückhaltend bin, ich habe es mit dem Meditieren echt versucht, und zwar warum? Ich habe über 10 Jahre in den Medien gelesen, jeder meditiert und man muss meditieren und meditieren ist so wahnsinnig wichtig. Ich kann auch sagen, bei mir funktioniert es nicht. Okay? Und seitdem höre ich von ganz vielen Menschen, bei mir auch nicht. Ich habe es wirklich funktioniert, ich bin total offen dafür. Ich glaube, dieses in sich kommen kann auch aus ganz anderen Momenten kommen. Ich habe ein Musikinstrument sehr, sehr intensiv gemacht, da habe ich stundenlang geübt zum Beispiel. Das ist gleich wie meditieren, ja. Das ist einfach dieses total kontemplativ sein. Also ich will einfach den Leuten einen Druck nehmen, wenn du eine bestimmte Technik nicht machst, auch wenn du sie überall auf Instagram liest, du kannst gleich gut schlafen. Aber was ich machen würde, und da bin ich ganz bei dir, ist Rituale einbauen. Und die Rituale nicht von Netflix bestimmen lassen, weil du die Staffel noch fertig schauen willst. Oder weil dir irgendjemand noch irgendwelche WhatsApp am Abend. Also Rituale heißt, innerhalb von 30 Minuten, da müssen gewisse Dinge passieren. Handy aus zum Beispiel. Ja? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht Menschen gibt, die trotzdem gut schlafen können, wenn sie das Handy bis zum Ende haben. Alles gut. Ich bin gegen diese, gegen diese absoluten Regeln. Aber wenn du Schwierigkeiten hast, dann liegt es vielleicht daran, dass du deinem Körper immer abverlangst, dass er sich auf alles einstellen muss. Schlafstörungen von mir waren direkt vor der Corona-Pandemie, und zwar, ich bin so viel herumgereist, also 150 Tage im Jahr in 150 verschiedenen Hotels, jeden Tag woanders. Ich habe oft gar nicht mehr gewusst, wenn ich aus dem Hotelzimmer raus bin, muss ich jetzt links oder rechts gehen. Ich habe die Hotelzimmernummer oft vom Tag davor. Ich war völlig geworden. Und mein Körper hat es nicht mehr mitgemacht. Der war ständig in einer Schlafbereitschaft, weil er ständig nicht gewusst hat, wo bin ich. Das kennen Menschen, die nie in Hotels sind, die schlafen in den ersten 2, 3 Nächten im Urlaub dann oft schlecht im Hotel. Ja? Das kennt man, weil das Gehirn nicht abschalten kann, weil es natürlich evolutionär ständig checken muss, die Umgebung kenne ich nicht. Da dürfen wir nicht in den Tiefschlaf gehen oder nur sehr wenig. Und was ich immer mache in Hotels und auch überall ist mir in dieser Fremde durch Rituale ein gewisses emotionales Heim zu schaffen. Also, wann schalte ich das Handy aus? Am Abend schaue ich nicht mehr fern, ich schaue auch nicht Netflix, ich lese etwas am Abend, die letzten 30 Minuten und so weiter. Das heißt, um meinen Körper unabhängig von der Umgebung eine Vertrautheit zu geben, das gebe ich euch dringend mit. Das hat auch damit zu tun, das ist schwer, wenn man was von Jugend an gelernt hat, ich darf während der Schule lange aufbleiben, weil am Wochenende kann ich den Schlaf nachholen. Damit bringst du den Körper in ständig eine Disbalance. Das heißt, am Wochenende schlafe ich bis 11. Ja, 11, 12 schlafe ich Wochenende, schlafe bis 11, 12. Aber die ganze Woche muss ich mich durchquälen, um dann am Samstag und Sonntag lange schlafen zu können. Ich habe nichts dagegen, gegen das lange Schlafen, aber bring das in Bahnen. Was wir mit unseren Kindern während Corona gemacht haben, ist, es wäre jetzt, wie es noch kein weniger Videounterricht gegeben hat, wäre es einfach gewesen, die Kinder einfach schlafen zu lassen. Sie können es ja am Nachmittag zu machen. Nein, wir haben sie ein wenig länger schlafen lassen, halbe Stunde oder so, aber sonst waren sie trotzdem in ihrem Rhythmus drin. Und das wird ihnen nicht nur jetzt helfen, sondern auch später im Berufsleben, weil es macht einfach keinen Sinn, wenn du die quälen kannst. Und jetzt komme ich zu einem Thema, das wir noch nicht besprochen haben, zum Thema Schlaf, nämlich das Thema Aufstehen. Weil ich lese, viele Menschen tun sich wahnsinnig schwer mit dem Aufstehen, weil halt immer der Wecker und so weiter. Dass das grundsätzlich gegen unsere Uhr spricht, braucht man nicht sprechen, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber weißt du, was du machen musst? Du musst deinen Körper in Schwung bringen, dann wird dein Geist plötzlich auch wach werden. Aber was wir machen ist, wir liegen im Bett, hauen nur einmal auf den Wecker drauf und bleiben so liegen. Dann hauen wir nochmal am Wecker drauf und glauben, irgendwann einmal kommt jemand, der uns dann salbungsvoll aufweckt. Das Erste, was du machen musst, ist beginn, Körperteile zu heben, so blöd es klingt. Hebe mal deinen Arm einfach nur beim Liegen nach oben, den zweiten Arm da nach oben auch und die Sache ist erledigt. Wenn das nichts nutzt, hebe ein Bein nach oben, zweites Bein auch. Dein Partner wird denken, du bist auf Drogen oder so etwas, schaut sau blöd aus, aber es wird dir helfen. Das Nächste, was du machst, wenn du in die Küche gehst und mit so einem faden Auge da drinnen bist, das ist erstens unsozial, ja, wenn man immer mit einem Kran, das mag einmal okay sein, aber wenn man jeden Tag seiner Familie sagt, boah, schon wieder unterwegs, das ist nicht angenehm für die Familie. Das heißt, deine Kaffeetassen, die gibst du ab jetzt in einen Schrank oben hin, den du nur sehr schwer erreichen kannst. Das heißt, beim Frühstück musst du schon beginnen, dich zu strecken. Dann kannst du überlegen, will ich einen Kaffee haben? Ja, wenn ich will, dann muss ich mich strecken. Ja? Das heißt, bring deinen Körper in Schwung. Es ist nicht lustig, es ist nicht toll, wenn man sich in der Firma immer versammelt und die ersten 30 Minuten sagt, boah, schon wieder so früh unterwegs. Es ist nicht angenehm. Natürlich. Es ist für dich vielleicht eine Offenbarung, aber mach das einmal im Monat, aber ansonsten gib den Leuten einen Grund, dass sie gern mit dir zusammen sind, weil sonst bist du, ohne dass du es mitbekommst, in dieser Selbsthilfegruppe um die Kaffeeküche.
Wow, krass. Könntest auch ein bisschen als Schlafcoach arbeiten, ehrlich gesagt, weil das ist, also, nee, es ist genau das. Also dieses Snoosen habe ich oft, Herr Malzburg, ist das gut oder schlecht? Dann sage ich, wie fühlt sich's an? Dann sagen die Scheiße, dann sage ich, dann lass es. Ne? Ja. Also es ist so, wie du sagst, ne, dieses Thema. Oder dieses Wochenende, ne? Jetlag am Wochenende, es ist ein Mini-Jetlag, dann ist auf einmal der Montag scheiße. Das heißt, auch dann ist der Beruf scheiße, weil sich der Montag scheiße anfühlt. Aber eigentlich komme ich aus dem Jetlag, ich bin eigentlich aus meinem Schlafrhythmus raus und deswegen fühlt sich natürlich der Montagmorgen beschissen an.
Du sprichst das so aus der Seele, genau.
Ja. Das ist so, nein, wenn du ein Problem mit deinem Beruf hast, ist es das eine. Wenn du aber ein Gefühl hast, dass du dich morgens nicht gut fühlst am Montag, guck mal auf dein Schlafverhalten. Ja. Wenn ich beim Tatort einschlafe und mich sonntagsabends nicht gut fühle, ist es, weil ich 2 Tage lang mich aus meinem Rhythmus geschossen habe. Ganz normal. Also macht dir keinen Stress. Akzeptierst, wenn du es gerne machst, sagst, ich mache das gerne, ich feiere gerne 2 Tage durch, liegt dann länger im Bett, aber dann beschwer dich nicht. So, ne? Also diese ganzen Einstellungssachen. Ne? So. Und dieses, also ich nehme, weil das steht hier vor mir als Frage auch, was kann ich morgens tun? Das ist gut, dass du das so ansprichst, weil das ist wirklich auch ein Thema, wie komme ich morgens raus, wie bewege ich, ich mache morgens meine Körperübung, der andere macht das. Das finde ich super, dass du das so sagst, also wirklich über die Bewegung, da kommen wir wieder hin, über die Bewegung in die Emotionen kommen. Das andere, was ich nochmal kurz gerne aufgreifen wollte, was du eben gesagt hast, ist dieses, ist die Verbindung mit diesen Ritualen. Ich habe jetzt einen Leistungssportler gehabt, der jeden Abend dezidiert seine Aufgaben erledigt hat. Und da habe ich gesagt, wow, das ist ja professionell. Was er dann aber gemacht hat, dann hat er sich eine halbe Stunde hingelegt und hat irgendwelchen Schwachsinn auf YouTube geguckt, was ihn genervt hat. Und dann hat er nicht gut geschlafen. Dann habe ich gesagt, Mensch, Rituale sind gut, aber mach dir doch ein Set an Ritualen und guck, was, auf was du abends Bock hast. Und dann nimm dir was, was an dem Abend sich gut anfühlt. Du hast dir deine zurechtgelegt für deine Hotelaufenthalte. Also Leute, guckt, dass ihr nicht sagt, ich sage immer, Leute, glaubt nicht das, was ich euch sage, sondern nehmt das mit, was ich euch sage und baut euch euer eigenes Ding daraus. Und nehmt nicht meinen Rahmen, sondern baut auch euren Rahmen. Das ist wichtig, dass du das auch nochmal so wiederholst, dass man über Körper, was braucht der Körper, was braucht die Emotion, wie kann ich das verbinden, was kann ich abends tun, um reinzukommen. Also Rituale sind wichtig, aber nur, wie sie zu einem passen. Und schon gar nicht, wie es der Stefan oder der Christoph einem sagen, sondern wie es für euch anfühlt. Das ist extrem wichtig. Ne?
Ich gebe Ergänzung, vielleicht hilft das den Leuten. Man nimmt dann diese innere Chronologie, die du so toll beschrieben hast, die nimmt man dann oft als Ausrede. Ja, ich bin ein Nachtmensch und kann nicht. Innerhalb seiner Chronologie hat man aber einen Dehnbereich.
Genau.
Das heißt, ich bin ein Frühschlafengeher. Ja, das ist einerseits bist wunderbar. Du? Ich bin total, ja. Wann und ich brauche keinen Wecker. Also wenn es geht, gehe ich um 9:30 ins Bett und um 10 spätestens 10:30 schlafen. Okay. Das ist ganz toll, ich brauche keinen Wecker. Also ja, im Jahr brauche ich vielleicht 5-mal einen Wecker, 3-mal einen Wecker, das ist toll. Wo es ein Nachteil ist, ist, du weißt, ich gebe auch öffentliche Shows, wo die beginnen erst um 20 Uhr und da bin ich erst um 11:30 im Bett. Adrenalin ist immer die Hölle, weil ich wache trotzdem. Also ist nicht immer gut. Aber was ich sagen wollte, ich habe auch einen Dehnbereich und jeder hat einen Dehnbereich. Wenn du ein Nachtmensch bist, du musst nicht um 2 ins Bett gehen. Ja? Es Nachtmensch heißt 12 auch. Ja? Du kannst dich auch daran gewöhnen. Erstens. Zweitens, du musst auch verzichten. Das heißt, weil du sagst, YouTube, wenn du ein Ritual haben willst und ruhig werden willst, das heißt nicht, du kannst immer alles machen. Ja, ich schaue halt gern. Ja, aber dann kannst du auch nicht schlafen. Ich zum Beispiel, wenn ich auf YouTube Musikvideos anschaue, also Konzerte, das gefällt mir so gut, aber das gibt mir so viel Adrenalin, ich kann nicht schlafen. Die weiß ganz genau, ab 19 Uhr schaue ich keine YouTube oder spätestens 20 Uhr schaue ich keine YouTube-Konzertvideos mehr. Ich merke mal die Links, ich merke mal die Dinge, aber ich bewusst gehe ich her und mache das nicht mehr, damit ich eben, das heißt, ohne Verzicht, also was, ich will auf der einen Seite toll schlafen, aber ich will trotzdem Party machen bis was und was. Alles geht nicht, ja. Und ich glaube, diese Reife muss man einmal haben, zu sich ehrlich zu sein und zu sagen, ja, dann schaue ich in meinem Fall die Videos halt am nächsten Tag am Nachmittag an oder wann auch immer, ja. Und das Gleiche ist für den Netflix-Binge-Watcher, okay, ich schaue halt nur bis 23 Uhr und die nächsten Folgen schaue ich halt ein anderes Mal an. Ja. Und allalong wird man ein besseres Schlafverhalten bekommen.
Ja, absolut, super. Ja, das ist schön, dass du das auch mit deinem Leben so verbindest. Keine Ahnung, ich würde gerne noch 2-3 Stunden weiter quatschen, ehrlich gesagt.
Wir treffen uns wieder, mir hat es auch gefallen, echt, deswegen habe ich so viel geredet.
Schön, echt, deswegen.
Cool. Ja, weißt du, über was wir noch nicht geredet haben, aber das schreibt er auf.
Ich habe auch noch eins, aber mach du zuerst.
Nein, aber das merken wir uns vor, das Thema Traumdeutungen an der Körpersprache.
Oh ja, geil.
Ja, das machen wir irgendwann einmal.
Geil.
Und ja, welches Thema hast du gehabt?
Liegeposition in der
Nacht. Ja, genau.
Das werde
ich
auch oft gefragt. Also es gibt ja diese drei seitlich, links, rechts. Vielleicht gibt es auch einen Unterschied, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht, aber doch gibt es. Also es, links, rechts, Rücken, Bauch. Das gibt
ja, wir schauen uns das mal an.
Es gibt was Anatomisches. Ne?
Ja. Und wir schauen das auch noch an, wie das mit dem Partner zusammen ist.
Ja.
Und warum wir uns so hinlegen, ja? Evolutionären Gründe sind. Das können wir uns anschauen, ist aber ein riesengroßes Thema.
Oh geil, das schreibe ich mir gleich nochmal auf. Und dann vielleicht auch, also evolutionär, wie wir mit dem Körper sind, weil ich ja oft immer sage, Leute, macht euch einen dicken, fetten Streifen auf die Türschwelle und schreibt drauf, ab hier Ruhe, schlafen. Und was passiert dann? Wie ist es denn, wenn wir uns mal nicht streiten, wenn wir ins Bett gehen? Wie ist es denn, wenn wir mal bewusst sagen, gucken, wie jeder, also welches Ritual jeder hat, mit dem man ins Bett geht. Der eine macht eher das, der andere das. Also auch dieses Thema Akzeptanz über den, wie komme ich runter? Der andere braucht vielleicht das, um runterzukommen, der andere das und so. Und dann merkt man auf einmal, dass dieser Schlafraum einen ganz anderen Kosmos bekommt, weil es nicht nur ist, und dann beim Einschlafen noch, ja, morgen hol um 8 die Kinder ab.
Ja,
vielen Dank für das. Noch jetzt kann ich super einschlafen. Ne? So, das schreibe ich mir auf.
Du schreibst auf, ja genau, super. Und du kommst auf uns zu.
Ja, wow, das geiles Angebot. Mache ich sehr gerne. Stefan, wir wollen die Leute nicht komplett überfordern. Tausend Dank. Ich glaube, Werbung für dich, ich gebe immer gerne noch eine Werbefläche raus, aber ich glaube, dich zu finden ist wirklich gar kein Problem bei Insta und Google und
ne, Stefan. Einfach nur eingeben, Stefan Körpersprache, dann kommst du zu mir. Und holt euch bitte den Körpersprache-Tipp auf meiner Homepage jeden Sonntag gratis und da gibt es keine Werbung dazu, kein Marketing-Tool, einfach einen kurzen Körpersprache-Tipp pro Woche. Holt euch den auf meiner Homepage.
Genau, und folgt ihm auch bei Instagram, wer das hat, weil es ist auch immer schön, sich das zwischendurch anzugucken. Man kann das auch mal so mal schnell wegkonsumieren, nenne ich es mal, und wirklich, weil es geht, man nimmt es wirklich mit, weil es immer irgendwie passt und irgendwie eine Relevanz hat. Also ich kann es wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Ich bin auch so über Stefan gekommen und habe ihn auch deswegen angesprochen, weil ich ihn unbedingt dabei haben wollte, weil es wirklich sich lohnt. Also es ist wirklich eine Herzensempfehlung von mir.
Danke.
Stefan, tausend Dank nochmal. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Ich freue mich total, dass wir uns dann wiedersehen. Vielleicht kommen dir auch noch ein paar Themen, die wir aufreißen können.
Super, gern.
Dank dir, wünsche dir einen super Tag, schlaf schön, komm gut durch diese Fuckzeit, scheiß Corona, wie immer man sie interpretiert. Wir lernen alle draus. Vielen, vielen Dank.
Danke, danke Christoph.